In meiner ersten Nacht auf der Insel träumte ich, ein Baby wäre wie selbstverständlich aus meiner Vagina herausgerutscht, wäre, samt Nabelschnur, ohne ein Geräusch von sich zu geben, über meinen Körper nach oben gerobbt, auf meine rechte Brustwarze zu, hätte sie mit den Lippen umschlossen und angefangen zu saugen. Die überraschende Ankunft des Babys ohne vorherige Schwangerschaft hatte zur Folge, dass mein Traum-Ich keine Milch produzierte und ich kein Bettchen für den Säugling hatte. Schließlich legten Greg und ich das Neugeborene in einen Amazon-Karton. Das Erscheinen des Kindes war ein Schock gewesen, aber kein völlig unerfreulicher. Als ich in der Morgendämmerung erwachte, verschwitzt und kinderlos, fühlte ich mich auf verstörende Weise beraubt. In der Villa schliefen noch alle, als ich leise die Tür hinter mir zuzog und über den Pfad nach unten ans Meer lief, wo sich mein Ärger über das unnötig frühe Erwachen nach einer derart langen Reise langsam verflüchtigte. Es ist schwer, gleichzeitig zu weinen und zu schwimmen, und die leere Bucht war im Licht der Morgendämmerung so entwaffnend schön, dass der Traum schnell vergessen war. Hinter mir erstreckte sich ein goldener, von duftenden Aleppo-Kiefern gesäumter Sandstrand. Abgesehen von einer kleinen, verrammelten Taverne, die erst in 5 Stunden öffnen würde, war der Strand leer. Er war zu beiden Seiten von Klippen gesäumt, die sich steil aus dem Meer erhoben. Das Wasser, das glitzernd die Felsen umspielte, war klarer als alles, was ich je gesehen hatte. Die mit Olivenhainen gesprenkelte Landschaft hinter dem Strand stieg steil an. Irgendwo auf dem Hügel stand inmitten der Bäume das Haus von Alessias Vater. Ich schwamm dem Horizont entgegen. Die Sonne stieg kontinuierlich höher und beschien das weiß gekalkte Kloster. Hoch oben auf einer felsigen Halbinsel, die schützend die Bucht umarmte, wirkte das Kloster beinahe bescheiden. Die Kuppeldächer waren zwar nicht gerade gedrungen, aber ihnen fehlte der angeberische Drang anderer religiöser Bauten, sich über alles zu erheben. Stattdessen schaute das Kloster mit stillem Wohlwollen und schweigenden Glocken auf die Aktivitäten in der Bucht. Mönche gab es schon lange keine mehr. Ich hörte auf zu schwimmen. Obwohl ich längst keinen Boden mehr unter den Füßen hatte, konnte ich auf dem Meeresgrund jedes noch so kleine Detail erkennen. Ich fing an, Wasser zu treten. Der Atem rauschte mir in den Ohren. Ich erzeugte mit den Fingern leise, platschende Geräusche. Und plötzlich ertönte hinter mir, vom Ufer her, ein sehr viel lauteres Platschen. Ich drehte mich um und sah in der Nähe der Felsen unterhalb des Klosters einen dunklen Männerkopf aus der Gischt auftauchen. Ich hob die Hand zum Gruß, doch der Mann reagierte nicht, und etwas an seiner Art, als sei er absichtlich allein, hielt mich davon ab, ihm zuzurufen. Unbemerkt schwamm ich ans Ufer zurück, stieg den steilen Pfad und dann die Stufen zum Haus hinauf, tropfnass ohne mein Handtuch. Auf der Terrasse saß Helena wie eine gelockte Göttin auf einer steinernen Bank, trank Espresso und tippte mit klackernden Gelnägeln eine Nachricht in ihr Telefon. Sie hob den Kopf. »Warst du schon schwimmen?« Ich nickte. »Perfekter Morgen dafür. Du wirst lachen, aber ich verzweifle gerade an der Frage, welchen Kopfschmuck ich tragen soll.« Helena griff in die Tasche ihres seidenen Morgenmantels, zog ein Päckchen Karelia Slim-Zigaretten heraus und klopfte sich rhythmisch damit gegen den Handrücken. Ich fragte mich, warum Leute das taten. »Meine Mutter will, dass ich dieses gruselige, antike Orangenblüten-Wachsblumenteil meiner Großmutter aufsetze. Sie trug es zur Hochzeit mit meinem Dad und hat es tatsächlich vom Dachboden geholt. Aber ich hätte viel lieber sowas wie das hier. Schau, wir fechten das gerade noch aus.« Ich musterte die Krone aus gefriergetrockneten Blüten auf dem Bildschirm und betrachtete die Frau, die ich seit über 10 Jahren kannte. Das war sie unbestreitbar, eine Frau. Trotzdem fiel es mir schwer, sie als eine solche zu sehen, was nicht nur an ihrer schmächtigen Figur lag, sondern auch an meinem Bild von ihr als 18-Jährige, das ich mir eingebrannt hatte, in Leggings und Kapuzensweater, auf dem die Namen ihrer Klassenkameraden prangten, die Haare auf eine Seite gekämmt. Eine Frau, deren Ziel im Leben, von Joni Mitchell geklaut, darin bestanden hatte, sich beim Tanzen zur Jukebox die Strümpfe zu ruinieren. Eine Frau, die einhändig einen Dreiblatt-Joint rollen konnte, die mit ihren treffsicheren Pointen die Schlipsträger aus der Finanzbranche in den Bars alt aussehen ließ, die ihre Abschlussarbeit über die Rolle des Häuslichen in den Romanen von Virginia Woolf geschrieben hatte und die die Männer in der Studierendenvertretung in einer vernichtenden Rede mit ihrem, wie sie es nannte, aggressiven Anspruchsdenken konfrontiert hatte. Sie hörten 5 Tage im Licht von Rhiannon Lucy Coslett, aus dem Englischen von Sabine Lengsfeld, gelesen von Henriette Schröers, ein Hörbuch des Argon Verlags.